Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
Mein Name ist Niklas Kreuz, der CEO vom Institut für Vermögenssicherung, ganz kurz gesprochen INVEOS.
Investieren in Zeiten der Pandemie. Der Schlüssel zum Erfolg, die 10 Investmentregeln. Gerade in Krisenzeiten treffen viele Anleger irrationale Entscheidungen am Kapitalmarkt. Und dabei sind Panikverkäufe der Garant dafür, sein Vermögen zu verlieren. Wie sollte sich der Anleger also positionieren? Im letzten Interview klärten Sie uns auf, woher diese irrationalen Entscheidungen kommen. Und hier stellten Sie uns eben 10 Regeln vor, wie man sich in Krisenzeiten am besten verhalten sollte. Den Link zu diesem Interview, zu Teil 1, den schreibe ich unten nochmal dazu. Ja, und da möchte ich heute auch ansetzen. Lassen wir uns doch die wichtigsten Regeln von diesen 10 heute nochmal vertiefen und Beispiele verstehen, wie Sie es auch bei Ihren Fonds umgesetzt haben. Die Grundregel ist ja auch die 2 Kernthesen. Menschen machen Märkte und menschliche Entscheidungen basieren zu 80% auf Emotionen. Ja, dann komme ich gleich zur Regel Nummer 1. Wenn Sie eine überlegene Strategie besitzen in der Anlage, lassen Sie sich bloß nicht verunsichern. Ja, das ist leicht gesagt, wenn der DAX 30% einbricht. Wie haben Sie denn das mit Ihren Fonds gelöst?
Ja, also grundsätzlich geht das mit Rationalität und ein bisschen Geschick mit gewissem Zutrauen auch. Das sind so die Quintessenz bzw. das Gewürz, um letzten Endes Anlageerfolg zu erzielen. Denn Panik ist in der Regel kein guter Berater. Es sind biochemische Prozesse, die uns nicht klar denken lassen. Und da ist manchmal der Neokortex und der Gluteus Maximus eigentlich die beiden besten Körperteile, die uns in der Form dann helfen, in einer Abwärtsphase rechtzeitig zu reagieren mit Rationalität und dann aber auch beherzt wieder eine Aufwärtsphase, sich stärker zu engagieren. Also es ist im Grunde genommen gar nicht so schwierig. Man muss sich ein Ziel fixieren und die Strategie daraus entwickeln und dann in der Umsetzung immer wieder überprüfen, ob das so in der Umsetzung funktioniert, so wie wir es ja derzeit ja auch mit der Pandemie und den Vorhaben sehen.
Also eine Mischung aus Emotionen verdrängen und rational handeln. Ja, aber was macht man denn, wenn man jetzt eine Lufthansa im Depot hat und die fällt und fällt und fällt? Wo hört Emotion auf? Wo fängt die Rationalität an?
Ja, also Lufthansa grundsätzlich, wenn es sich um einen solchen exogenen Schock handelt und ein strukturelles Problem offensichtlich wird und eine gewisse Branche oder ein Produkt nicht mehr nachgefragt wird oder erwartet wird, dass es auch zukünftig nicht mehr zu diesen alten Angebots-Nachfragestrukturen kommt, dann muss man grundsätzlich sehr rational rangehen und dann auch nicht mit einer Gefühlsduselei dann massiv diese Aktie dann auch zu verkaufen, ähnlich wie es ja Warren Buffett für die Luftfahrtindustrie durchaus gemacht hat. Und jetzt mit dem Staat, der eventuell einsteigt, selbst das ist ja bis zum heutigen Tage noch nicht klar, durch die Europäische Union und die Auflagen, ist oftmals eine unternehmerische Beteiligung nicht mehr ganz so viel wert. Wenn der Staat dann in Teilen zumindest auch in die Firmenpolitik, in das Management mit eingreift. Das wissen wir. Es ist oft gut gemeint, aber auch schlecht gemacht.
Dann kommen wir zu Punkt 2. Prozyklisch verkaufen und antizyklisch kaufen. Wie viel haben Sie denn in der Krise schon gekauft?
Ja, also das kann ich Ihnen ziemlich genau auf den Tag sagen. Wir waren am 18.02. mit einer hohen Aktienquote von 80% engagiert und haben dann, und da kommt jetzt dieses Zutrauen, die Rationalität dann auch wieder dazu, in den 4 Folgetagen haben wir massiv abgehedged, beziehungsweise die Aktienquote sogar unter Null gedrängt. Das haben wir mittels Futures und Optionen, also Putschein gemacht. Das ist für private Investoren auch möglich, indem man eben halt mit Short ETFs dann abhedged. Das haben wir bis zum 16.03. auch da würde ich gerne mal auf ein Börsenradio-Interview zurückgreifen, was ich mit Ihrem werten Kollegen Herr Lehm geführt hatte. Und wir haben uns da relativ viel Schelte von Kollegen geholt, dass wir so massiv geworben haben, am 16.03. wieder einzusteigen. Grundsätzlich haben wir einfach die Charttechnik da zur Rate gezogen und haben festgestellt, Mensch, der DAX mal gesprochen bei 8,2 Intraday, 8,250, liegt nahe dem Kursbuchwertverhältnis von 1. Und wenn Sie mal die Börsengeschichte über die letzten 100 Jahre auch verfolgen, auch die amerikanischen Werte, dann sehen Sie, dass dort nach jedem exogenen Schock oder massiver Verwerfung dort die Märkte angefangen haben zu drehen, sodass da ein bisschen Zutrauen dazu kam. Und wir haben dann wieder die Aktienquote peu à peu hochgefahren um den 16.03. rum und liegen jetzt wieder aktuell per heute mit einer 70-prozentigen Aktienquote weit über den durchschnittlichen Quoten, die auch so eine Benchmark vorsieht.
Ihre Empfehlung Nummer 3, so kann man vorgehen. Die Asset Allocation ist der Schlüssel zum Erfolg. Dabei gilt, Diversifikation ist Trumpf. Diversifikation ist Trumpf. Ja, das hören wir eigentlich überall. Das klingt irgendwie logisch, aber so leicht ist es doch nicht mit der Umsetzung. Diversifikation. Wie, wo, wie viel?
Also da gibt es leider kein goldenes Maß oder einen goldenen Schnitt, sondern das hängt natürlich immer von der jeweiligen Risikoneigung, vom Anlagehorizont und von den Zielen, von den besagten Zielen ab. Es hilft eigentlich die Charttechnik, auch wenn ich nochmal auf die Frage zuvor eingehen darf, die ja mit einer Diversifikation unmittelbar auch zu tun hat. Was das Timing anbelangt, man kann sich sehr schöne Trendfolgeindikatoren, Preisindikatoren suchen. Das 200er, die 200er Tage Durchschnittslinie ist ein sehr gängiges Maß. Da hat man am 8. April schon bei der Nasdaq einen klaren Hinweis gehabt, um einzusteigen. Auch das haben wir getan. Beim S&P haben wir das jetzt ganz aktuell seit gestern und im DAX gesprochen haben wir das bei 12.105. Also solche Trendindikatoren oder Oszillatoren ein Signal geben, dann sollte man reingehen und dann sollte man wirklich mit einer breiten Streuung frei nach Tobin nicht alle Eier in einen Korb zu werfen. Man sollte sich auch nicht im Fondpicking bzw. im Einzeltitelpicking verlieren, denn auch da ist unser Definition, das ist teuer, das Prima Research und das Suchen ist auch sehr zeitaufwendig, dann kauft man lieber gleich den ganzen Haufen, damit man sich nicht mit der Nadelsuche zu sehr dann aufhält. Und in unserem Fonds, aktuelle Aufteilung, ich hatte es ja schon angesprochen, 70% Aktien, wir haben Anleihen wirklich auf das geringste Maß reduziert, knapp 13%, da präferieren wir Corporate Bonds, Wandelanleihen, auch Nachranganleihen oder Genussscheine. Staatsanleihen haben wir nur ein kleines Exposure drin und das ist eben halt auch eine 17-prozentige Goldbeimischung. Von der Länderallokation, um das vielleicht zusammenzufassen, haben wir USA übergewichtet. Wir sehen dort einfach einen sehr homogenen, sehr flexiblen Markt, sowohl was Angebot als auch Nachfragestrukturen anbelangt. Wir haben Europa mit 22% stark untergewichtet im Gegensatz zu Benchmark und Asien sind wir konform mit knapp 12% zyklisch. Sollte man übergewichten, defensiv untergewichten. Staatsanleihen sind, wie gesagt, teilweise mit dazu gemischt, haben eine Duration von knapp 6. Damit sind wir etwas länger als der Durchschnitt, auch Investment Grade. Ja, und das Kursbuchverhältnis ist eben irgendwo bei 10 und ist damit eben halt auch sehr, sehr günstig.
Investieren in Zeiten der Pandemie. Der Schlüssel zum Erfolg, die 10 Investmentregeln. Nummer 4. Nutzen Sie das Pareto-Prinzip und, das geht ein bisschen weiter, durch einen Kernsatellitenansatz. Gut, Pareto kennt im Prinzip jeder, hat jeder schon mal gehört, also mit 20% deiner Kunden machst du 80% des Umsatzes. Wie lässt sich Pareto hier als Investmentregel ansetzen?
Ja, das ist das Schöne. Also Winfried Pareto hat wirklich mit dieser Theorie, die uns in der realen Wirtschaft immer wieder begegnet, ein wesentliches Hilfsmittel uns an die Hand gegeben, dass wir, wie gesagt, 80% unserer Ergebnisse eben halt mit 20% unseres Gesamtaufwandes erzielen. So sollte man in der Asset Allocation auch verfahren, dass man 80% stabile, wertstabile, auch in Assets, in ETF, ETCs, ausgewählte aktive Fonds nimmt, die dann auch ruhend in diesem Depot Stabilität nicht nur suggerieren, sondern Stabilität bringen. Das hat wiederum den Vorteil, dass man nicht häufig hin und her switcht. Das macht ja bekanntlichermaßen auch die Taschen leer. Man reduziert die hohen Transaktionskosten und dann ist man einfach dort auch sehr gut stabil aufgestellt, das im Aktien-, im Renten- bzw. dann auch im Commodity-Bereich zu tun. Und die restlichen 20%, da kann man dann nach Neigung diese Satelliten auswählen. Man kann dort in Teilen auch Einzeltitel mit reinnehmen. Man sollte sich da aber, wie gesagt, auch in Richtung Kurzfrist unter kurzfristigen Timing-Aspekten engagieren. Im Kern nutzen wir die MSCI World-Produkte sehr gerne, Low-Vola-Produkte, die breiten Marktindizes in S&P, den Nasdaq und auch den MDAX, sodass rund mit weniger als 10 Fonds in unserer Asset Allocation rund 75% der Investitionsquote abgedeckt wird und das macht eine breite Streuung von über 5.000 Werten. Und das ist ein sehr kostenoptimierter Ansatz, den sehr viele institutionelle Vermögensverwalter auch verfolgen.
Bevor wir mit den Punkten weitermachen, mal ein kleines Zwischenfazit. Mit welcher Performance sind Sie eigentlich durch die Corona-Krise jetzt gekommen mit Ihren Fonds?
Ja, wir sind year-to-date bei knapp 3,5% im Plus. Wir sind jetzt quasi vor dem Allzeithoch mit knapp 50 Cent unterm Allzeithoch. Das heißt also, wir sind nahezu Corona-befreit.
Regel Nummer 5 von den 10. Vermeiden Sie den Dispositionseffekt. Also lassen Sie Gewinne laufen, begrenzen Sie Verluste. Klingt viel einfacher übersetzt. Was ist denn der Dispositionseffekt?
Ja, genau so, wie Sie es beschrieben haben, dass unser Belohnungssystem uns einen Streich spielt, wenn wir Gewinne auf einer Aktie haben. Wir kennen sie ja alle, die wir mal in unserem Depot hatten, wo ein leichtes Plus drauf ist, meinetwegen 8, 5 oder vielleicht auch mehr als 10%. Dann versuchen wir uns zu belohnen. Wir kennen das alle auch im Urlaub, wenn wir ans Buffet gehen. Man geht in der Regel dann 2 oder 3 Mal nochmal zum Nachtisch und man belohnt sich. Das Gehirn möchte sich immer wieder belohnen, in der Massivität, in dem Zeitintervall. Und das Gleiche passiert uns bei Aktienengagements, dass wir diese Gewinne, die wir da sehen, die wollen wir relativ schnell realisieren. Und bei den Verlusten, da kommt statt des Belohnungszentrum das Angstzentrum ins Spiel. Und das lässt uns davor flüchten, uns damit zu konfrontieren, was minus 10, minus 15, 20% im Depot ist. Da gucken wir weg, das erzählen wir keinem. Und das ist der Dispositionseffekt, dass man grundsätzlich Gewinne zu schnell realisiert, als sie laufen zu lassen, nämlich Gewinne prozyklisch laufen lassen und antizyklisch nach unten hin Verluste radikal reduziert. Und das geht in der Regel ganz gut mit einem sogenannten Trailing Stop. Man sollte also da wirklich antizyklisch agieren. Ich sehe auch derzeit im Kollegenkreis, dass einige jetzt gegen die Notenbanken wetten, so Mensch, die V-förmige Erholung am Kapitalmarkt, das ist doch irrational. Ich denke, man ist da schlecht bestellt, wenn man stur auf einem Standpunkt bleibt, sondern dass man sich dort entsprechend auch flexibel aufstellt. Das ist es im Prinzip, denn wir sehen es ja auch, was die Robo-Advice-Systeme anbelangt. Die Value-at-Risk-Modelle, die Herrschaften, die meinen, an einer Marktmeinung festzuhalten, werden jetzt eines Besseren belehrt. Und auch die herkömmlichen Risikomodelle, die ja diese Extrem-Events, wie jetzt auch diese Pandemie, ja gar nicht berücksichtigt haben, die sind noch nicht wieder reinvestiert. Und ich glaube, mit drei Dingen fährt man sehr gut mit Erfahrung. Das ist das Allerwichtigste. Die maximale Flexibilität, das ist dann die Vermeidung dieses Dispositionseffektes, dass man wirklich auch kritisch immer wieder reflektiert. Und dann gehört das Quäntchen Glück dazu. Also grundsätzlich die geschickte Kombination von Zutrauen und Rationalität. Und dann vermeiden wir diesen Dispositionseffekt oder auch Selbstüberschätzung. Und man nennt es auch die Kontrollillusion. Wir haben über so weniges Kontrolle, vieles steht einfach da in einer sogenannten Illusionsblase.
In der Illusionsblase. Menschen machen Märkte und menschliche Entscheidungen basieren zu 80% auf Emotionen. Wie machen Sie es denn persönlich? Wann kommt bei Ihnen eine Emotion hoch? Wie merken Sie das? Wie kontrollieren Sie sich selber?
Sehr gute Frage. Ist immer unterschiedlich in der Intensität. Was am Kapitalmarkt anbelangt, mache ich mein Geschäft seit 35 Jahren. Das ist also schon mehr als die Hälfte meines voraussichtlichen Lebens. Das sind solche Dinge, die durchaus immer noch wieder einen gewissen Dopaminausstoß bringen, aber im Großen und Ganzen ist da viel Rationalität, viel Erfahrung, die das dann wieder senken. Ich habe auch während meiner aktiven Zeit für unterschiedliche Banken über 100 Portfolio-Manager ausgebildet. Die Guten waren immer die, die möglichst Emotionen im Zaum halten konnten. Ich kann mich aber nicht verwehren. Es gibt im persönlichen Bereich durchaus, wenn die Kinder da sind, Dinge, da kann man nicht ganz abschalten, da kann man nicht sagen, dass man frei von Emotionen ist. Aber am Kapitalmarkt mit Emotionen zu agieren, ist kurzfristig sehr risikoreich, mittel- bis langfristig führt es eher zu Verlusten. Und deshalb muss man sich dieser Emotionen, dieses limbischen Systems bewusst sein. Und dann ist man automatisch schon in einer anderen Situation, man reflektiert es und trifft dann die eine oder andere Entscheidung sehr rational. Also grundsätzlich einfach einen Schritt zurückgehen, nicht sofort agieren, wie auch am Kapitalmarkt nicht gleich um 9 Uhr in den Markt einsteigen, sondern erstmal den Kauf- oder Verkaufsdruck im Markt laufen lassen und dann um 10, 11 Uhr wirklich grundsätzlich gucken, was passiert, dann die rationalen Kennzahlen, grundsätzlich auf die Marktanalyse, das Marktresearch und die Stimmung wahrnehmen und auf der Basis dann rational seine Anlageentscheidungen treffen und das täglich auch zu reflektieren. Das ist, glaube ich, wichtig. Und dann werden die Emotionen immer weiter zurückgedrängt und langfristig ist das ja auch der Charakter einer Investition und keiner Spekulation.
Herr Kreutz, vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger.